Genau. Schönen guten Morgen. Ich versuche auf Hochdeutsch. Ich hoffe, ich falle nicht zurück und sonst bitte einfach bös schauen, dann weiß ich warum. Ich war letztens mit Freundinnen am Töpfen. Ich habe das noch nie zuvor gemacht, aber ich habe das immer faszinierend gefunden. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal am Töpfen warst, aber da werden die Hände so richtig dreckig. Also wirklich unter den Fingernägeln bis unter das Häutchen, das da so absteht, überall ist dieser Lehm. Und ich finde das so cool. Und wir saßen so da in einem Kreis um den Tisch, haben da unsere Tassen geformt, was schwieriger ist, als es zuerst aussah. Und wir haben mit viel Sorgfalt und Liebe jede Delle, jeden Kratzer, wirklich jeden Fehler, den wir sahen, versuchten wir auszugleichen. Und wir haben etwa eine Stunde gebraucht für so eine kleine Tasse. Und wir sind noch nicht mal fertig, sondern es benötigt noch, jetzt ist sie mal geformt, jetzt wird sie getrocknet, dann wird sie gebrennt, dann wird sie nochmals getrocknet, dann wird sie noch glasiert, dann wird sie nochmals getrocknet, dann wird sie nochmals gebrennt und dann nochmals verziert. Und ich dachte, so eine Tasse kann man gut in einem Tag machen. Ich war ziemlich falsch. Und als wir so um diesen Tisch saßen, sagte auf einmal eine meiner Freundinnen, ist eigentlich schon cool. Mit genau so viel Sorgfalt und Liebe hat Gott uns auch geschaffen. Und das stimmt. Gott sagt in der Bibel, hey, ich habe euch aus Lehm geschaffen. Ich bin euer Töpfer. Und als ich realisiert habe, wie viel Geduld, wie viel Sorgfalt, wie viel Liebe in meine kleine Tasse ging, war ich wirklich den Tränen nahe, weil ich begriffen habe, wie viel Sorgfalt Gott in uns gelegt hat. Er hat uns geschaffen als sein Ebenbild. Er sagte ganz am Anfang in der Bibel, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Er schuf uns als sein Ebenbild. Er schuf uns nicht als Götter. Er schuf uns nicht als Gott. So wie das viele neuzeitliche Religionen uns versuchen zu vermitteln. Wir sind sein Ebenbild, wir sind nicht Gott. Und ich glaube, genau an diesem Punkt hat die Schlange im Paradies ihr Fressen gefunden. Weil als sie die Schlange der Frau diese Frucht anbot, sagte die Frau, nein, wir werden sterben, wenn wir davon essen. Aber die Schlange sagte, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden. Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch und lecker und verlockend und sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Sie dachte, sie wollte sein wie Gott. Also nahm sie die Frucht. Und in diesem Moment, als wir, ich sage absichtlich wir, weil ich glaube, wir hätten genau gleich gehandelt, als wir von dieser Frucht aßen, wurde dieses perfekte Bild, diese wunderschöne Tasse, wurde zerstört. Es kam Tod, es kam Leid, es kam Unrecht, es kam Krankheit, es kam alles Schlechte in unser Leben. Alles Sachen, die Gott nicht wollte. Wir haben uns von Gott abgewendet. Wir wollten so sein wie er und haben uns getrennt von Gott. Und für etwa 5000 Jahre gab es diesen Graben zwischen Gott und den Menschen. Und dann kam Jesus, um dieses Bild, um dieses perfekte Ebenbild wiederherzustellen. Jesus war so, wie wir eigentlich von Gott erdacht wurden. in Einheit mit Gott, fehlerfrei. Und Jesus zeigte uns, wie wir als diese Ebenbilder in einer Welt, in der so viel Leid und Tod und Krankheit herrscht, leben können. Und deshalb ist die Frage nun, wie können wir wie Jesus werden? Zuerst einmal, wir können es nicht alleine. 5000 Jahre lang haben Menschen versucht und sind gescheitert. Wir brauchen einen Helfer. Wir brauchen jemanden, der uns führt. Und dafür hat Gott uns den Heiligen Geist gesandt. Sein Ziel ist es, uns zu heiligen. Und das Wort heiligen ist sehr, vielleicht etwas altchristlich, altmodisch und sehr, sehr missverstanden. Heilige sind Mutter Teresa, der Papst, ein paar gutmütige Menschen sind heilig. Aber das ist nicht, was heilig ist. Heilig bedeutet der Unterschied zum Irdischen. Es bedeutet vom göttlichen Geist erfüllt. Das heißt rein. Heilig ist aber auch unantastbar. Gott ist heilig. Gott ist rein. Gott ist aber auch unantastbar. Das war er für so lange. Das Irdische, das Menschliche war getrennt vom Heiligen, Göttlichen. Weil in Anwesenheit des Heiligen ist das Irdische nicht nur einfach weniger wert, sondern es kann nicht bestehen. Deshalb ist Gott den Menschen im Alten Testament zwar begegnet, aber sie durften ihm niemals zu nahe kommen. Es war immer diese Trennung da, entweder durch Distanz oder durch einen Vorhang oder durch eine Türe. Wer Gott zu nahe kam, der starb, weil sich das fehlerhafte, menschliche, irdische nicht verträgt mit dieser Heiligkeit von Gott. Der Heilige Geist konnte Menschen nicht erfüllen. Er konnte über Menschen kommen und sie leiten, aber der Heilige Geist konnte Menschen nicht erfüllen, weil das Heilige und das Irdische nicht gleichzeitig existieren können. Und dann kam Jesus. In dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, geschah etwas Wunderbares. Im Tempel der Israeliten war die Gegenwart Gottes, im Allerheiligsten, wie sie das nannten. Und das Allerheiligste wurde durch einen Vorhang von oben bis nach unten, wie hier, getrennt. Da drüben die Gegenwart Gottes, hier wir Menschen mit Fehlern, mit Sünden. Hier dürfen wir Gott anbeten, da dürfen wir nicht hinein. Weil da ist Gott. Und wenn wir da hingehen, dann sterben wir. Und in dem Moment, in dem Jesus starb am Kreuz, riss dieser Vorhang in zwei, von oben nach unten. Riss er in zwei. Und das Göttliche und das Irdische war nicht mehr getrennt. Auf einmal war Begegnung da. Und auf einmal konnte der Heilige Geist uns erfüllen. Er war Teil von uns. Er ist nicht mehr einfach über uns und konnte wieder gehen, sondern er konnte uns erfüllen. Und wir haben einen Zugang zu Gott. Und der Heilige Geist verändert uns, dass wir Jesus ähnlicher werden können. Verstehe mich nicht falsch, unsere Anstrengungen haben nichts damit zu tun, ob wir errettet sind oder nicht. Errettung hat nur damit zu tun, dass ich glaube, dass Jesus für meine Sünden am Kreuz gestorben ist, dass ich ihn als meinen Retter annehme. Dann bin ich gerettet. Das hat nichts mit Anstrengung zu tun. Meine Anstrengungen haben aber sehr wohl etwas damit zu tun, wenn es um mein geistliches Wachstum geht. Gott will nämlich, dass wir wachsen. Er will, dass wir ihm ähnlicher werden, weil Menschen, die sind wie Jesus, die verändern die Welt. Das sind die, die Menschen zum Glauben bringen. Das sind die, die andere Menschen mit in diese Rettung ziehen. Das sind die, die Welt beeinflussen. Und deshalb ist die Frage, wie können wir Jesus ähnlicher werden? Jesus ist nicht am Kreuz gestorben, damit wir ein ruhiges, bequemes Schweizer Bünzli-Leben haben können. Er ist nicht gekommen, um uns Wohlstand zu bringen. Er ist nicht gekommen, um uns ein nettes Leben zu geben mit einem guten Job, einem tollen Auto, vielleicht einmal einer kleinen Familie, aber das mehr gibt es dann nicht. Sondern seine Ziele sind so viel höher. Eine Familie, ein tolles Haus, das sind wunderbare Sachen, aber seine Ziele für dein Leben sind so viel höher als das. Und dafür brauchen wir geistliches Wachstum und dafür brauchen wir diese Christusähnlichkeit. Es ist unsere Verantwortung, mit diesem neuen Leben etwas zu machen. Es ist nicht nur unsere Verantwortung, sondern es ist auch unser Vorrecht, sein dürfen wie Jesus. Und wenn wir sein wollen wie Jesus, müssen wir einfach gesagt Entscheidungen treffen, wie Jesus sie getroffen hat und wie er sie treffen würde. Das heißt, ich muss gewisse alte Gewohnheiten ablegen und mir neue Denkweisen, neue Verhaltensweisen antrainieren. Die werden mir nicht einfach geschenkt. Sondern wie ich Muskeln antrainieren muss, muss ich mir ein neues Verhalten antrainieren. Und wie macht das Gott? Er benutzt Worte, er benutzt Menschen und Umstände. Gottes Wort bringt Wahrheit. Menschen geben uns Unterstützung, Führung, sind uns Vorbilder. Und unsere Umstände sind das Spielfeld, in dem wir diese Christusähnlichkeit trainieren können. Unser Verhalten verändert sich dann nachhaltig, wenn sich unser Denken verändert. Ich kann mir schon sagen, ja, ich gehe jeden Tag ins Gym. Wenn ich aber nicht weiß, warum, dann gehe ich nach einer Woche nicht mehr, weil ich denke, pff, die Couch ist auch bequem. Unser Denken muss sich verändern. Und im Neuen Testament wird diese neue Denkweise als Umkehr bezeichnet. Vielleicht wurdest du auch schon mal aufgerufen, du musst umkehren. Das klingt auch sehr altmodisch. Was damit gemeint ist, ist, du musst dein Denken ändern. Wir kehren dann um, wenn wir anfangen zu denken wie Gott. Über unser Leben, über Sünde, über die Welt, über andere Menschen, über unsere Werte, eigentlich über alles in unserem Leben. Und wie Gott denkt, das finden wir in der Bibel. Und es tut mir leid, sagen zu müssen, aber cool bist du heute hier, aber es ist nicht genug. Es reicht nicht, am Sonntagmorgen in die Kirche zu kommen und zu denken, so lerne ich Gott kennen. Die Kirche ist ein super Ort und ein wichtiger Teil von diesem geistlichen Wachstum. Aber es ist nicht genug. Als Jünger von Jesus, also so wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war, müssen wir die Bibel, Gesundheit, müssen wir die Bibel kennen und regelmäßig lesen. Regelmäßig heißt nicht einmal pro Jahr, sondern täglich. Weil diese Wahrheit, die verändert uns. Unser Leben, mein Leben, unsere ganze Gesellschaft ist dominiert von Lügen. Du bist nicht genug. Oder du musst etwas leisten, dass du etwas wert bist. Oder was im Moment sehr dominant ist in der Gesellschaft. Du kannst eigentlich leben, wie du willst. Hauptsache, du schadest niemandem. Diese Lügen müssen mit einer Wahrheit ersetzt werden. Und Gottes Wort ist genau diese Wahrheit. Im 2. Timotheus 3, 16, 17 steht: Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift befreit Gott uns umfassend vor, bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gottes Wort zeigt uns, was Gottes Wille ist. Es ist ein Kompass im Wirrwarr der Zeit. Die Bibel ist mehr als einfach nur ein Buch. Es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist lebendig. Wenn Gott spricht, dann verändert sich etwas. Überlegt mal, alles, was du bist, alles, was um dich herum existiert, das ist nur, weil Gott gesprochen hat. Ohne Gottes Reden wären wir nicht. Gottes Wort schafft Leben, es erweckt Glauben, es lässt Mauern einstürzen, es zerreißt Ketten, es besiegt Riesen, es verändert Menschen. Und die Bibel sehen wir häufig einfach als selbstverständlich an. Ich auch. Es ist eine Pflicht, als Christ muss ich Bibel lesen. Ich verstehe sie nicht, es ist anstrengend. Eigentlich würde ich lieber etwas anderes lesen oder Netflix schauen. Aber ich kann dir nicht genug davon erzählen, was für eine Faszination ich in diesem Buch gefunden habe. Nicht durch eigene Kraft, sondern durch den Heiligen Geist. Deshalb sieht sie so aus. Ich liebe dieses Buch von ganzem Herzen, weil ich Gott jeden Tag besser kennenlerne durch dieses Buch. Und jedes Mal, wenn ich hier von vorne beginne, spricht er anders zu mir. Entdecke ich etwas Neues. Dieses Buch ist voller Schätze. Weil dieses Buch ist mehr als ein Buch, es hat Autorität. Viele meiner Entscheidungen sind auf sehr unzuverlässigen Quellen gebaut. Die Gesellschaft, das machen alle so. Oder Tradition, das haben wir schon immer so gemacht. Verstand, ja, ist doch logisch so. Oder meine Gefühle, ganz schlimm. Ja, es fühlte sich gut an. Aber alle diese vier Maßstäbe sind äußerst fehlerhaft. Eine Gesellschaft, die Gott nicht kennt, kann keine göttlichen Entscheidungen fällen. Die Geschichte allein zeigt uns, dass Entscheidungen nach Tradition fatal sein können. Mein Verstand kann so vieles nicht greifen. Und vor allem kann mein Verstand Gott nicht greifen. Meine Gefühle, die lügen mir ziemlich oft etwas vor. Ich brauche also einen Maßstab. Und das war, das ist und das bleibt Gottes Wort. Und die Bibel, die ganze Bibel, als Autorität anzusehen, ist eine Entscheidung. Nichts davon wegnehmen, ist eine Entscheidung. Glaube ich Gottes Wort, auch wenn ich es nicht verstehe? Glaube ich der Bibel, auch wenn es heißt, dass es mich was kostet? Glaube ich Gottes Wort, auch wenn ich anderer Meinung bin? Vertraue ich Gott, auch wenn ich ihn nicht verstehe? Es reicht aber auch nicht aus, der Bibel einfach zu glauben. Gottes Wort soll uns verändern. Deshalb lies die Bibel, studiere die Bibel, diskutiere darüber, hab Fragen, zweifle sie an, und lern sie auswendig. Auf Englisch heißt auswendig lernen learning by heart. Also etwas mit dem Herzen lernen. Genau das sollen wir tun. Wir sollen die Bibel mit dem Herzen lernen. Und wenn du, wie ich, Mühe hast mit vielen von diesen Sachen, dann such dir Menschen. Such dir eine Small Group, wo du mit Menschen unterwegs bist, die genau die gleichen Fragen haben, die die Bibel anzweifeln, die am Kämpfen sind. Such dir Menschen, mit denen du unterwegs sein kannst. Weil, das ist der zweite Punkt, du bist nicht als Solo-Christ geschaffen. Wir brauchen Menschen in unserem Leben. Warum funktioniert Solo-Christsein nicht? Ein wichtiger und großer Teil des geistlichen Wachstums ist lernen, wie Jesus zu lieben. Und wir können nicht lernen, wie Jesus zu lieben, wenn wir keine Beziehungen haben. Erinnerst du dich an die Schöpfungsgeschichte? Da sagt Gott selbst, es ist nicht gut für den Menschen, alleine zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Gott selbst sagt, hey, es ist nicht gut für dich, alleine zu sein. Sogar Jesus hatte Gesellschaft. Wohin er ging, ging er mit seinen 12 Jüngern. Er hat ihnen alles beigebracht, mit ihnen gegessen, war mit ihnen auf Reisen. Er hatte Gemeinschaft. Gott hat Kirche geschaffen, Gemeinschaft geschaffen, als Werkzeug, die gute Nachricht in die Welt zu tragen. Du bist nicht geschaffen, alleine Christ zu sein. Und auch wieder, schön bist du da, aber auch das heute Morgen ist nicht Gemeinschaft genug. Wir brauchen verbindliche, enge Beziehungen mit Menschen. Du brauchst Gemeinschaft, die dich ermutigt, die dich weiterbringt, die dich inspiriert, aber Gemeinschaft, die dich auch zurechtweist, wenn du auf dem Holzweg bist, wenn du dich verirrt hast, wenn du Sachen machst, die nicht Gottes Wille sind. Dann brauche ich Menschen, die mir sagen, vielleicht musst du mal anders. Möchtest du nicht mal so probieren? Oder komm, ich bete für dich. So der christliche Weg. Du brauchst eine Small Group. Und wenn du heute keine hast, dann komm auf mich oder auf Werner zu. Wir möchten, dass du diese Gemeinschaft hast. Du brauchst verbindliche Gemeinschaft. Du möchtest, dass du wächst, dass du geistliches Wachstum hast, dann brauchst du verbindliche Beziehungen mit anderen Christen. Der dritte Weg, wie Gott uns verändert, ist wie bereits erwähnt, durch unsere Umstände. Gott nutzt unsere Umstände, um unseren Charakter zu formen. Also ihm ähnlicher zu machen. Und zwar steht im 1. Petrus 4, 12: Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und sind nichts Außergewöhnliches. Freut euch viel mehr darüber, dass ihr mit Christus leidet. Dann werdet ihr jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit erscheint. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn man euch angreift und verhöhnt, nur weil ihr euch zu Christus bekennt. Daran zeigt sich nämlich, dass der Geist Gottes, der Geist seiner Herrlichkeit, auf euch ruht. Probleme, Herausforderungen, Verfolgung, Schmerz, Leid, Krankheit wurde nicht so von Gott geschaffen. Aber er nutzt es, um seinen Namen zu verherrlichen und uns zu formen. Meine größten Schritte im Glauben habe ich nicht am Sonntagmorgen im Jubel in Worship getan. Meine größten Schritte im Glauben habe ich alleine in meinem Zimmer in Tränen auf den Knien getan. Weil wenn ich mit meinen Fähigkeiten am Ende bin, erst dann kann Gott sein Wunder tun. Im Schmerz sind Gebete nicht oberflächlich, sie sind nicht geschwollen, sie sind nicht schön formuliert und verziert. Im Schmerz sind die Gebete roh und ehrlich, vielleicht sehr kurz. Manchmal haben wir gar keine Worte. Und dann sprechen die Tränen für sich. Aber hätte Gott Josef vor dem Gefängnis, Paulus vor all seinen Schiffbrüchen, die Hebräer vor dem Feuerofen, die Israeliten vor der Wüste und mich vor meinem Leid verschont, dann hätte sich ihr Herz nicht verändert. Gott verändert Herzen durch unsere Umstände. Und wir lernen erst, dass Gott alles ist, was wir brauchen, wenn wir sonst nichts mehr haben. Wenn wir alles verloren haben, erst dann merken wir, dass Gott mehr als genug ist. Unabhängig aber davon, was unser Problem ist, sagt Gott uns, dass nichts geschieht, was er nicht unter Kontrolle hat. Und das mag wie ein harter Schlag ins Gesicht scheinen. Deine Probleme, Gott hat sie unter Kontrolle. Dann warum nicht einfach gar keine Probleme? Gott hat aber größere Ziele und er hat einen guten Plan als unser Wohlbefinden. Und selbst wenn Menschen und der Teufel Pläne haben, uns zu zerstören, dann soll uns auch das zum Guten dienen. Es steht nämlich, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben, nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Denn Gott hat sie schon von Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da hat er sie erwählt, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Dieser Vers ist wichtig. Es steht nicht, dem, der Gott vertraut, wird nichts Böses zustoßen. Danke. Es steht, dass alles, was ihm passiert, ob gut oder schlecht, dazu dient, dass er Jesus ähnlicher wird. Und vieles, was passiert, ist schlecht, tut uns weh, ist nicht, wie Gott das ursprünglich geschaffen hat. Aber wir leben in einer gefallenen Welt. Und das Ziel ist es, dass wir ähnlicher werden wie Jesus. Und alles, was Gott in unserem Leben zulässt, ob gut oder schlecht, dient schlussendlich diesem Ziel. Probleme alleine führen aber nicht zu geistlichem Wachstum. Unzählige Menschen zerbrechen an ihren Problemen. Die laufen weg von Gott. Wir müssen unsere Probleme so angehen, wie Jesus sie angegangen hat. Wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen sie als Waffe. Wir brauchen Gemeinschaft, die uns helfen, die uns unterstützen, die uns zurechtweisen. Und wir müssen diesen guten Plan, den Gott hat, im Auge behalten. Hätte Jesus sich auf seinen Schmerz konzentriert, hätte er nach der Folter der Römer aufgegeben. Er wäre niemals bis ans Kreuz gegangen. Aber er wusste, wozu er leidet. Er hatte diesen Plan Gottes im Blick und hat dadurch die Schmerzen am Kreuz ausgehalten. Und deshalb, in deinem Schmerz, behalte diesen Plan von Gott im Blick, dir Frieden zu geben, dir Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben, dich ähnlicher wie Jesus zu machen. Gott arbeitet so wunderbar und doch so einzigartig in unserem Leben, in meinem Leben anders als in deinem. Deshalb musst du auch nicht vergleichen. Es gibt aber leider auch keine Abkürzungen. Und es wird dich etwas kosten. Aber König David sagte einmal: Was fällt mir ein, Gott etwas zu schenken, das mich nichts gekostet hat. Und ihm ähnlicher werden ist gleichzeitig unser Geschenk an Gott und gleichzeitig unser größtes Privileg. Deshalb bleib dran. Jesus ähnlicher zu werden, ist deine Aufgabe. Errettet bist du. Das ist für die Ewigkeit. Gott möchte aber diese Welt mit dir verändern. Und dazu musst du Jesus ähnlicher werden. Die Welt verändert sich, wenn du wirst wie Jesus. Jeder von euch hat beim Eingang so ein Bändeli bekommen. WWJD. What would Jesus do? Also was würde Jesus tun? Ist ein bisschen eine einfache Lösung auf unser Problem. Aber es ist nicht ganz so einfach. Es soll uns aber dienen als Erinnerung, was unsere Aufgabe ist. Jeden Tag Jesus ähnlicher zu werden. Du hast nun diese Tools. Lies die Bibel. Hab eine Small Group, hab Gemeinschaft mit Menschen, mit Christen. Verbindliche, enge Gemeinschaft. Und bleib dran. Lass dich verändern durch deine Umstände. Trage es am Handgelenk oder wenn du wie ich bei der Arbeit nichts an den Handgelenken tragen darfst, dann kleb es irgendwo am Spiegel oder nimm es an den Schlüsselbund. Einfach irgendwo, wo du das täglich siehst. Hey, wie würde Jesus sich nun entscheiden? Wie würde Jesus diesem Mensch begegnen? Wie würde Jesus über meine Situation denken? Und in dem nächsten Song möchte ich dich einfach auffordern, diese Worte auf dich wirken zu lassen. Er ist auf Deutsch übersetzt, mit einem Video hinterlegt. Einfach diese Christusähnlichkeit, lass das auf dich wirken. Weil wenn die Sterne Gott anbeten, dann will ich das auch. Und wenn der Wind dahin geht, wo Gott ihn sendet, dann will ich das auch. Und wenn Gott sein Leben gab, um den Menschen zu dienen, dann will ich das auch.